Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Exklusive Konzentration der Bewusstseinskraft und die Unwissenheit, Teil 1. Wir hatten auf unserer Suche nach dem Ursprung der Unwissenheit und damit der Welt, in der wir leben, in unserem letzten Podcast festgehalten, dass Brahman, das Höchste, mehr ist als reines Sein auf der einen oder dynamisches Werden auf der anderen Seite, dass er mehr ist als das eine und mehr ist als das viele, dass er beides in sich enthält und dass er sich beider Zustände gleichzeitig bewusst ist. Und dies nicht nur in der höchsten Transzendenz, sondern auch in der Essenz seines universalen Seins, im kosmischen Selbst, als Kosmos. Und wir hatten gesehen, dass, folgerichtig, Unwissenheit ihren Ursprung nicht in diesem Höchsten, in Brahman, haben kann, sondern dass sie als eine Art nachgeordnetes Phänomen durch eine Konzentration von Bewusstsein entsteht. Eine Bewusstseinskonzentration, die sich selbst in einem gewissen Zustand, Wissen oder Wirken absorbiert und den Rest quasi ausschließt, nicht mehr wahrnimmt. Diese Bewusstseinskonzentration, unter Ausschluss alles anderen, kann unterschiedliche Formen annehmen. Sie kann eine Konzentration des einen in und auf sich selbst sein, unter Ausschluss des vielen. Sie kann ebenso eine Konzentration des vielen in und auf sich selbst sein, unter Ausschluss der beständigen Wahrnehmung des einen, des Einsseins. Sie mag auch eine Konzentration des individuellen Seins in und auf sich selbst sein, unter Ausschluss von beidem, sowohl des einen als auch der anderen vielen, die dieses individuelle Sein dann als getrennte Einheiten wahrnimmt. Oder, und das ist quasi immer und überall der Fall, das Bewusstsein konzentriert sich innerhalb der Selbstvergessenheit, der Unwissenheit, noch einmal auf bestimmte Dinge oder Abläufe und lässt alles andere außen vor. Wie es etwa dann geschieht, wenn wir uns auf eine bestimmte Arbeit, einen bestimmten Gedanken, ein bestimmtes Gefühl konzentrieren und uns darin verlieren. Dies, Unwissenheit als Folge einer Konzentration von Bewusstsein, ist also die Hypothese, von der wir bei unseren weiteren Betrachtungen ausgehen. Alles andere macht, wie wir schon gesehen haben, keinen wirklichen Sinn. Brahman selbst, in seiner Ganzheitlichkeit, kann allein deshalb nicht die Quelle von Unwissenheit sein, da eben diese Ganzheitlichkeit, diese Integralität ihrer Natur nach Allbewusstsein ist und eben nicht Teilbewusstheit. In anderen Worten, das eine kann das viele nicht aus sich selbst sozusagen ausschließen. Das viele bleibt immer Teil des Allbewusstseins, der Allexistenz. Und zwar auch dann, wenn dieses Allbewusstsein sich dazu entscheidet, einen bestimmten Standpunkt einzunehmen. Eine Art Station, aus der heraus es das viele, das kosmische Spiel betrachtet. Und dies, dieser Zustand von alles enthaltendem Allbewusstsein, gilt nicht nur für das höchste, transzendente Selbst, sondern auch für das kosmische Selbst, das Selbst des Universums. Und es gilt ebenso für das individuelle Selbst, die Seele. Denn das Viele, das sich als eine zahllose Anzahl von Seelen, von Lichtpunkten manifestiert, muss sich des einen und des einen in allem und allem anderen stets bewusst sein. Und zwar genau deshalb, weil dieses sogenannte Viele, weil jede Seele, jeder Lichtpunkt dasselbe göttliche Selbst in allen ist. Zwar individualisiert, aber doch eins mit allen und allem. Und ebenso eins mit dem ursprünglichen, transzendenten Sein. Und deshalb, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, gründet sich Unwissenheit auch nicht auf die vermeintliche Zerteilung des einen in viele Seelen. Sie, die Unwissenheit, ist vielmehr eine Folgeerscheinung. Das Ergebnis eines ganz bestimmten Wirkens der ausführenden Bewusstseinskraft. Einer Bewusstseinskraft, die sich, wie wir schon sagten, in eine ganz bestimmte Form, in eine ganz bestimmte Wirkweise konzentriert und alles andere vergisst. Sich selbst, das heißt ihr eigentliches Selbst, und die Ganzheitlichkeit der gesamten Natur. Und weil das Wirken dieser sich selbst begrenzenden, konzentrierten Bewusstseinskraft nur ein teilweises und nicht ein ganzheitliches Wirken ist, weil diese Konzentration von Wissen, Willen und Kraft nur ein mehr oder weniger kleiner Ausschnitt aus dem großen Ganzen ist, muss dieses Wirken zwangsläufig oberflächlich, unvollständig und bis zu einem gewissen Grad auch machtlos und unwissend sein. Man könnte an dieser Stelle sagen, dass Unwissenheit ein gezieltes, fast schon bewusstes Vergessen der Natur ist. Sie legt das Selbst und alles andere beiseite, lässt sie für einen kürzeren oder auch längeren Augenblick hinter sich, um im äußeren Spiel des Daseins eine ganz bestimmte Aktion auszuführen oder etwas ganz Bestimmtes zu verkörpern. Und genau diesen Vorgang, die Wirkweise und die verschiedenen Formen von Konzentration, wollen wir nun ein wenig näher betrachten. Die sozusagen ursprünglichste Konzentration, Bewusstseinskonzentration, ist das, was wir in unserem letzten Podcast mit dem Wort Tapas bezeichnet haben. Eine Macht von Bewusstseinskraft, die dem grenzenlosen Sein und dessen grenzenloser Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung innewohnt. Man könnte sie, diese Konzentration, wenn wir es etwas konkreter benennen wollen, als eine Art Verweilen beschreiben. Das Verweilen einer an sich ewigen, grenzenlosen Wahrnehmung in sich selbst und als sich selbst. Etwas hält sozusagen inne, konzentriert sich. Und wenn diese Wahrnehmung bei einem bestimmten Objekt verweilt, auf ein bestimmtes Objekt schaut, auf ein Objekt, das naturgemäß nicht außerhalb des Allbewusstseins liegt, sondern in ihm, dann verweilt diese Wahrnehmung, dieses Bewusstsein immer noch bei sich selbst. Bei einem Objekt, das es selbst ist, bei der Manifestation oder Bewegung des eigenen Seins. Diese ursprüngliche Konzentration, diese Wahrnehmung im Allbewusstsein, kann nun wiederum vier unterschiedliche Formen annehmen. Sie kann wesenhaft sein, essentiell, vollkommen auf ihr reines Selbstsein bezogen, bis hin zur vollkommenen Selbstversunkenheit oder Selbstvergessenheit, oder sie kann sozusagen integral sein. Allumfassend. Oder sie kann ebenso eine Konzentration im gesamten Vielen oder im einzelnen Vielen sein. also im Kosmischen als Ganzes, oder einzeln in jedem Teil, in jedem Element des Kosmischen, und zwar gleichzeitig in allen. Sie kann auch, und das ist die vierte Variante, eine sogenannte singuläre Konzentration sein. Eine Art beobachtender Blick, der sich auf ein ganz bestimmtes Feld oder einen ganz bestimmten Punkt seines Seins oder seiner Bewegung richtet, oder eine Konzentration in einem Punkt selbst, also nur in einem der vielen Punkte oder Elemente. Und dort kann sie dann ebenfalls die Natur von Selbstversunkenheit annehmen. Dies alles sind Möglichkeiten, Facetten von Konzentration, des und innerhalb des einen Höchsten. Die erste, die wesenhafte Konzentration, die Konzentration, die sich auf das Essentielle, sozusagen auf das reine Sein bezieht, hat nun wiederum zwei Pole. Auf der einen Seite die höchste, überbewusste Stille, auf der anderen Seite das Unbewusstsein, in Conscience, die tiefste, unbewusste Selbstversunkenheit. Die zweite, die integrale, allumfassende Konzentration ist das Bewusstsein von Satchidananda, von Sein, Bewusstsein, Seligkeit, in seiner Ganzheit, Ganzheitlichkeit. Die dritte, die Konzentration in der Vielheit oder als Vielheit, ist die Wirkweise des Übermentals, des Overmind. Ein vervollständigendes, in gewisser Weise zusammenfügendes, global-universales Bewusstsein. Und die vierte, die wir eben singulär genannt haben, ist das, was wir täglich erleben und selbst zu sein scheinen, ist die charakteristische Natur der Unwissenheit. Die höchste Ganzheitlichkeit des Absoluten trägt all diese Facetten oder Möglichkeiten von Konzentration, all diese Bewusstseinsmächte in sich und als eins, als unteilbares Sein. Und dieses Absolute blickt deshalb auf die Manifestation, die es selbst ist, die in ihr ist, in einer gleichzeitigen Selbstschau. Also in all den verschiedenen Konzentrationsformen gleichzeitig und gleichermaßen. Wir können also an dieser Stelle festhalten, dass Bewusstseinskonzentration an sich kein Anzeichen von Unwissenheit ist und auch nicht zu Unwissenheit führen muss. Sie ist eine Wirkweise, die auch dem Höchsten, dem Absoluten, dem bewussten Sein innewohnt. Denn obwohl wir scheinbar zwei Zustände haben, eine grenzenlose Ausdehnung von Bewusstsein und eine Art Streuung von Bewusstsein, so ist doch beides stets selbst und allbewusst. Das, was uns als Zerstreuung im Sinne von Zerteilung erscheint, ist in Wahrheit eine Verbreitung von Bewusstseinsenergie, die in einem oberflächlichen Feld, etwa in unserem materiellen Universum, nur möglich ist, weil sie durch die dahinterstehende Konzentration aufrechterhalten und gestützt wird. Anders gesagt, eine exklusive, eine ausschließliche Konzentration auf ein bestimmtes Objekt, einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Bewegung oder in einem dieser Dinge ist immer noch die des Höchsten, ist eine Bewusstseinsmacht des Geistes, des Spirit, eine Form von Tapas, Energie, die sich selbst sozusagen sammelt die über sich selbst brütet und dadurch Hitze, Feuer und damit Form oder dynamische Bewegung erzeugt. Und selbst wenn bei diesem Vorgang die Konzentration so konzentriert ist, dass sie alles andere ausschließt, dann ist dies zumindest vorläufig noch kein Zustand von Unwissenheit. Der Rest des Selbstwissens wird sozusagen vor der Wahrnehmung zurückgehalten, ist aber nicht verloren, tatsächlich verschüttet. Es vibriert sozusagen hinter einem vergleichsweise dünnen Vorhang, ist in gewisser Weise noch präsent, als Ganzes spürbar. Das konzentrierte Bewusstsein ist sich des dahinterstehenden Allwissens stets gewahr, auch wenn es so handelt, als ob es das nicht wäre. Dies ändert sich erst oder dann, wenn das Bewusstsein durch den Akt der Konzentration anstelle des Vorhangs eine konkrete Wand errichtet. Eine Wand, durch die es sich nun tatsächlich einschließt, durch die es sich vollständig auf ein bestimmtes Feld, einen bestimmten Bereich, ein Objekt begrenzt. Und zwar so, dass es alles andere definitiv als außerhalb seiner selbst wahrnimmt. Hier liegt der Übergang von einem Wissen, das sich bewusst selbst begrenzt, zu einem getrennten Wissen. Und dies kann sehr schnell zu einer wirklichen und dann auch aktiv wirkenden Unwissenheit führen. Wie können wir uns nun diese eben beschriebenen Schritte oder Phasen, Zustände etwas bewusster machen? Am besten und einfachsten an uns selbst. Wenn wir unsere eigene Natur betrachten, dann sehen wir, mit ein klein wenig Abstand, dass das, was wir im Allgemeinen Ich oder Ich selbst nennen, nicht unser eigentliches inneres Selbst ist, sondern eine Summe von Energien, Bewegungen und Zuständen. Bewusstseinsströme, die sich aus einer Vergangenheit über die Gegenwart in eine Zukunft entrollen. Dieses Bewusstsein, diese Natur, tut alles in uns und durch uns. Sie denkt all unsere Gedanken, fühlt all unsere Emotionen, durchflutet uns mit einer Lebenskraft, die wir für unsere eigene halten. Wenn wir nun dieses Wirken durch das Prisma betrachten, das wir heute sozusagen scharf gestellt haben, durch das Prisma von Bewusstseinskonzentration, dann sehen wir darin eine bewusste Kraft, Bewusstseinskraft, die sich auf einen konkreten, zeitgebundenen Strom von innerer und äußerer Bewegung fokussiert. Dahinter, wir hatten dies in unserem letzten Podcast näher ausgeführt, befindet sich ein Meer, ein ganzer Ozean von Bewusstsein, der sich des Flusses, des Stromes bewusst ist, den der Fluss aber nicht kennt, nicht wahrnimmt. Anders gesagt, dieser Strom, diese beständige Bewegung, das, was wir in aller Regel für uns selbst halten, ist ein Outlet, eine Art Ausfluss oder auch Ergebnis oder Folge des Allseins, des Allbewusstseins, das dem Strom selbst verborgen bleibt. Übersetzen wir dies nun in die Begriffe, über die wir in den letzten Kapiteln gesprochen haben, dann können wir den Ozean mit dem subliminalen Selbst, dem Unterbewussten, dem Überbewussten und mit all den Ebenen und Welten gleichsetzen, die uns auf der Reise ins Innere begegnen, also dem Intrabewussten, wie auch mit dem uns verborgenen Umgebungsbewusstsein, dem, wenn man es so nennen will, Zirkumbewussten. Und nicht zu vergessen mit der seelischen Entität oder der Seele, die all diese Ebenen, Welten und Bewusstseinszustände wie das Zentrum einer machtvollen Galaxie zusammenhält. Der Strom, der Fluss, das Outlet davon ist, ganz einfach, unser äußeres Wesen, das Oberflächenwesen, der gewöhnliche Mensch. Wenn wir uns nun dieses Bild, dieses Gesamtbild vor Augen halten, dann sehen wir, dass in unserem gewöhnlichen Ich, in unserem äußeren Wesen, die dynamische Bewusstseinskraft, Tapas, in einer bestimmten Anzahl von oberflächlichen Handlungen und Bewegungen konzentriert ist. Sie mag den Ozean irgendwie spüren, wenn auch nur sehr vage, doch in aller Regel ist sie sich in der selbstversunkenen, vordergründigen Bewegung, der Quelle, des Ursprungs dieser Bewegungen nicht bewusst. Dabei ist sie, diese dynamische Bewegung, diese im Äußeren konzentrierte, bewusste Kraft, für sich selbst genommen, nicht wirklich unwissend, tatsächlich unwissend, sondern sie vergisst sich nur. Sie vergisst ihr größeres, wirkliches Selbst in der oberflächlichen Bewegung, wie die Wellen den Ozean vergessen mögen, wenn sie im Sonnenlicht spielen. Tatsächlich aber, und das müssen wir immer im Blick behalten, sind es nicht die Wellen, die handeln, sondern es ist der Ozean, der die Wellen aufwirft. Was immer die Welle, unser Oberflächenwesen, auch denkt oder fühlt, es ist das Meer, das alle Zustände, Handlungen und Bewegungen aus sich selbst heraus hervorbringt. Das Meer allein ist die Quelle allen Handelns, ist die Ursache von allem, was wir tun und sind. Und dieses Meer wiederum ist alles andere als unwissend. Und, das dürfen wir hier nicht vergessen, auch die Welle ist es nicht. Sie ist Teil dieses Ozeans, aber ein Teil, der sich in seinem eigenen Spiel selbst vergisst. Sie, die Welle, unser Oberflächenwesen, lebt nicht in einer grundlegenden und damit zwingenden Unwissenheit, sondern in einer faktischen und begrenzenden Selbstvergessenheit. Und diese Selbstvergessenheit ist zwar die Wurzel für das Wirken von Unwissenheit, aber sie ist nicht Unwissenheit selbst. Wir sehen darüber hinaus, und dies ist ein weiterer Aspekt von exklusiver Bewusstseinskonzentration, dass der Mensch in seinem menschlichen Bewusstsein stets in der Gegenwart lebt. Von Augenblick zu Augenblick. Dass er in dem, was er gerade ist und tut, vollkommen absorbiert, versunken ist. Obwohl wir tatsächlich ein unteilbarer Strom von Tapas, von bewusster Energie in der Zeit sind und wir den jeweiligen Moment, die Gegenwart und auch unsere Zukunft durch das, was vergangen ist, immer wieder neu kreieren, so sind wir uns in unserem oberflächlichen Dasein dieser Zusammenhänge nicht bewusst. Sicher, wir haben eine Art Gedächtnis. Wir erinnern uns an bestimmte Dinge oder Ereignisse der Vergangenheit. Doch diese Dinge, diese Ereignisse, das, was wir in diesem Gedächtnis sozusagen wachrufen, ist nur ein sehr geringer Teil dessen, was wir einst waren und was wir tatsächlich erlebt haben. Und darüber hinaus ist es alles andere als lebendig. Es ist eine Wirklichkeit, die wir irgendwo wie in einer Schublade abgelegt haben, die jetzt, heute tot, nicht mehr existent, irgendwie unwirklich ist. Eine Art Fotoalbum, ein Gedanke halt, Erinnerung. Treten wir jedoch von unserem gewöhnlichen Oberflächenbewusstsein zurück, dann sehen wir, dass unser wahres Bewusstsein in unserem Inneren sich unserer Vergangenheit, und zwar unserer gesamten Vergangenheit, sehr wohl bewusst ist. Dies nimmt hier nicht unbedingt die Form von Erinnerung an, sondern offenbart sich in einem Zustand, einem Seinszustand, der lebt, der aktiv ist und der die Ergebnisse dieser Aktivität, dieses Wirkens, ab und zu in unser äußeres Gedächtnis, in unsere Erinnerung bringt. Und, was erheblich wichtiger ist, es bringt in unserem Oberflächenwesen, in unserem Leben, in unserem jeweils gegenwärtigen Augenblick das Ergebnis all dieses Wirkens hervor, manifestiert ganz konkret die Folgen unseres früheren Handelns, sei es aus diesem oder aus früheren Leben. Wir nennen das dann Karma oder manchmal auch im niederen Sinne Schicksal. Und dieses Prinzip von uns verborgener Ursache und Wirkung ist tatsächlich die eigentliche Basis für diese universale Gesetzmäßigkeit. Eine Gesetzmäßigkeit, Karma, die, und das sollten wir an dieser Stelle betonen, nichts mit menschlich-moralischen Prinzipien und noch weniger mit abstrusen Ideen oder Konstrukten von Schuld und Sühne zu tun hat. Unser wahres, inneres Bewusstsein ist sich also, im Gegensatz zu unserem gewöhnlichen Oberflächenwesen, unserer gesamten Vergangenheit bewusst. Und dies gilt ebenso für unsere Zukunft. Denn es gibt in unserem inneren Wesen einen Bereich, eine Art Wahrnehmungsfeld, das eben diese Zukunft erfassen kann, das eine Öffnung für Räume hat, in denen das lebt oder existiert, was geschehen wird. Anders gesagt, unser inneres Bewusstsein lebt tatsächlich in diesem unteilbaren Strom von bewusster Energie in der Zeit. Und es erfasst in seiner Wahrnehmung, in seiner Schau alle drei Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen. Für unsere aktuellen Betrachtungen, exklusive Konzentration und die Unwissenheit, halten wir an dieser Stelle fest, dass wir als gewöhnliche Menschen neben der Konzentration auf uns selbst, auf uns als einzelner Mensch, durch eine weitere Konzentration begrenzt sind. Durch die Selbstvergessenheit in der Gegenwart, im jeweiligen Augenblick. Diese Eingrenzung der Wahrnehmung auf ein ganz bestimmtes, konkretes Wirkungsfeld, auf das Hier und Jetzt, macht natürlich irgendwo Sinn. Sie hilft uns dabei oder macht es vielleicht erst möglich, dass wir aus dem Moment heraus, von Augenblick zu Augenblick, wirklich konzentriert handeln können. Und zwar ohne, dass wir unsere gesamte Vergangenheit und Zukunft ständig präsent haben. Der Nachteil ist, diese Begrenzung auf den jeweiligen Moment ist eine sehr erhebliche Einschränkung unseres Wissens. Denn wenn wir weder unsere Vergangenheit noch unsere Zukunft kennen, wird diese Beschränkung unseres Blickfeldes auf die reine Gegenwart zu Unwissenheit. Und dies wiederum führt, naturgemäß, zu unwissendem Handeln und Wirken. Und zwar ganz praktisch, ganz konkret. quasi in jedem Augenblick, bei jeder Entscheidung. Unser gewöhnliches Leben besteht also genau aus diesem Grund, aus Unwissenheit, bewegt sich in Unwissenheit voran, plätschert in Unwissenheit dahin, in einer Art Halbwissen, zur Hälfte falsch, zur Hälfte wahr. Und doch ist es dies irgendwo auch nicht, denn unser Dasein, unsere Entwicklung, unser Weg, sogar unsere einzelnen Schritte werden tatsächlich von unserem tieferen, wirklichen Selbst bestimmt. Von einem Selbst, das immer da ist und das wir einfach nur vergessen haben. Und weil wir dieses tatsächliche Selbst vergessen haben, identifizieren wir uns als Person ganz und gar mit dem, was wir jetzt in diesem einen Leben gerade sind. Also mit dem Namen, der Rolle, dem Kostüm oder Kleid, das wir in diesem Leben auf dieser Bühne tragen. Wir sind uns weder unserer früheren noch unserer künftigen Leben bewusst. Wir wissen nicht mehr, was vor unserer Geburt geschah und was nach unserem Tod sein wird. Und doch ist dies, wie wir schon gesehen haben, nur eine oberflächliche, äußere Selbstvergessenheit. Denn alles, was wir vergessen haben, alles, was aus unserer Erinnerung oder Wahrnehmung entschwunden ist, ist weiterhin da. In dem alles enthaltenden, allumfassenden Bewusstsein, das sich in unserem Inneren befindet. Neben diesen, man könnte sagen, schwerwiegenderen exklusiven Bewusstseinskonzentrationen gibt es noch andere, kleinere, die wir täglich erleben und die wir in uns vielleicht etwas einfacher wahrnehmen und beobachten können. Denn auch in unserem Oberflächenbewusstsein selbst wechseln wir von Zustand zu Zustand, spielen sozusagen verschiedene Rollen. Und wenn wir uns mit einem Zustand, mit einer Rolle identifizieren, dann vergessen wir den Rest. Nicht nur all das, was in unserem Inneren verborgen liegt, sondern auch den Rest unserer gewöhnlichen, oberflächlichen Persönlichkeit. Wir sind in diesem Augenblick ganz Mutter oder Vater, ganz Schriftsteller, ganz Handwerker. Wir konzentrieren uns vollständig, unter Ausschluss alles anderen, aufs Kochen, aufs Putzen, auf die Unterhaltung, die wir gerade führen. Und wir konzentrieren uns, in einem etwas tieferen Sinne, auf einen ganz bestimmten Ausdruck von Charakter. Auf unser, man könnte sagen, Hauptdasein. Auf den Dichter, den Soldaten, den Geschäftsmann, den Philosophen, den Arzt oder Psychologen, was auch immer die in uns verborgene bewusste Kraft als besonderes, für dieses Leben charakteristisches Wirken in uns hervorbringt, welche Ergebnisse unseres früheren Wirkens und Handelns auch immer nun in diesem Leben konkret zum Ausdruck gebracht werden sollen. Und wir in diesem Dasein sehen und erfahren alles andere sozusagen durch diese Brille, durch dieses besondere Prisma. Im spirituellen Kontext wird dies oft als Dharma bezeichnet, in Abgrenzung zum sogenannten Svadharma, das die gesamte Grundlinie unseres Daseins durch all unsere Manifestationen bezeichnet. Wenn wir nun unseren Blick auf das konkrete Wirken dieser exklusiven Konzentration in unserem Oberflächenwesen richten, so stellen wir, schon durch einfache Beobachtung und aus eigener Erfahrung, fest, dass der Erfolg, also der Grad der Verwirklichung unserer Bestimmung im äußeren Leben, von der Intensität der Konzentration abhängt. Je mehr und ausschließlicher ich mich auf das konzentriere, was ich verwirklichen will, im Kleinen wie im Großen, je mehr ich alles andere außen vor lasse, vernachlässige, quasi vergesse, umso erfolgreicher bin ich. Umso stärker ist die dynamische Kraft der Verwirklichung und Umsetzung. Dies sind dann oft sogenannte Macher, Menschen, die im Äußeren, die in der Welt tatsächlich etwas bewegen, etwas zustande bringen. Und dennoch, selbst dann, wenn der Mensch sich quasi zu 100% auf eine Sache konzentriert, unter Ausschluss alles anderen, ist er selbst immer noch mehr als das, mehr als diese Fokussierung. Denn was er dabei im Einzelnen tut, wie er es tut, was er in die Arbeit hineinbringt, die persönliche Signatur, die man dahinter spürt, all dies hängt von weiteren Dingen ab. Von seinem Charakter, seinem Temperament, seinem Genius und auch von den Informationen, die ihm zur Verfügung stehen. Und nicht nur das. All sein Wirken, sein Werk wird nicht nur durch die Umstände und die persönliche Vergangenheit in diesem Leben bestimmt, sondern auch und durchaus maßgeblich durch die Erfahrungen früherer Leben. Und, was wir oft ganz und gar vergessen, weil wir es am allerwenigsten wahrnehmen können, es wird auch durch das bestimmt, was wir werden sollen, was für uns vorherbestimmt ist, was geschrieben steht. Und schließlich, um das Ganze noch ein wenig komplexer zu machen, ist da auch noch all das, was wir selbst als Person nicht sind. Die ganze Welt mit ihrer Vergangenheit, Zukunft, dem gegenwärtigen Zeitgeist und all den kollektiven Formationen, die damit verbunden sind und die sich auch in uns verkörpern, Gestalt geben. Wir sehen also, dass wir in unserem gegenwärtigen Dasein und Wirken, dass der Dichter, der Philosoph, der Geschäftsmann, der Arzt nur eine ausgewählte, ganz bestimmte Konzentration von Tapas, von bewusster Kraft ist. Eine bewusste Kraft, die sich auf einen ganz bestimmten Ausdruck fokussiert und sich entsprechend anordnet, organisiert. Und hier erkennen wir, dass diese Konzentration nicht etwa eine Schwäche oder gar eine Art Fehler des Allbewusstseins ist, sondern eine große Macht, eine Macht der konkreten Manifestation. Und wir erkennen ebenfalls einen wesentlichen Unterschied, einen nun klaren Unterschied zwischen der gerade eben beschriebenen Selbstvergessenheit im Menschen und der vollkommenen Selbstvergessenheit im tatsächlichen Unbewusstsein. Denn in uns, im Menschen, ist die Wand, die uns von dem ganzheitlichen Bewusstsein trennt, erheblich dünner, weniger bestimmend, weniger real. Unser Mental kann sich, im Prinzip, aus der Selbstversunkenheit in unserem äußeren Dasein und Wirken, aus der exklusiven Konzentration in unserer Oberflächenpersonalität lösen und in das Bewusstsein unseres inneren Wesens treten, dass diese Oberflächenperson wie eine Welle aus dem Ozean aus sich hervorbringt. Gewöhnlich geschieht dies zunächst in besonderen, in gewisser Weise anormalen Zuständen, im Traum, in bestimmten Momenten einer Art Wachtrance oder in aufsteigenden, oft unzusammenhängenden Erinnerungsstücken. Doch mit zunehmender Erforschung und Bewusstwerdung der inneren Welten, durch ständiges Vertiefen, sich Weiten, durch einen Aufstieg in die höheren Welten jenseits des Mentals, kann diese Wahrnehmung vollständiger werden und sich nach und nach verstetigen, kann zu einer permanent gelebten und erfahrenen Wirklichkeit werden. Was für uns aber an dieser Stelle wesentlich ist, der Mensch kann, auf welche Weise auch immer, von der exklusiven Konzentration in der Oberflächenperson zurücktreten. Die ausschließliche Konzentration auf das, was er jetzt, in diesem Moment, in diesem Leben gerade ist, ist rein phänomenal. Eine mehr oder weniger vorübergehende Erscheinung. Sie ist nicht wesenhaft, nicht essentiell. Nun gibt es hier in dem Phänomen der exklusiven Konzentration im Menschen, in uns selbst, noch eine Variation, die wir uns mit Blick auf den Ursprung der Unwissenheit als solche etwas näher anschauen müssen. Denn neben einer Art teilweisen Selbstvergessenheit, wenn wir uns etwa vorübergehend in einer bestimmten Arbeit oder in einer bestimmten Bestimmung verlieren, gibt es auch eine vollständigere Selbstvergessenheit, die wir fast schon mit dem Wort Identifikation bezeichnen können. Der Schauspieler auf der Bühne, der die Rolle von Macbeth spielt, kann sich in diesem Augenblick so sehr vergessen oder verlieren, dass er Macbeth ist, und zwar in seinem ganzen äußeren Wesen, in all dem, dessen er sich selbst bewusst ist. Er denkt wie Macbeth, fühlt wie Macbeth, bewegt sich wie Macbeth. Die gesamte Körperhaltung verändert sich. Er vergisst den Schauspieler, vergisst die Person, den Thomas Meyer, vollständig. Auch der Dichter kann in einem bestimmten Moment, in einer bestimmten Inspiration, ganz und gar mit der Kraft, der Energie, die ihn erfüllt, identifiziert sein. Wie auch der Soldat mit dem, was er zu tun hat. Und wenn wir glauben mögen, das seien ganz besondere und außergewöhnliche Fälle, wie viele Menschen identifizieren sich inzwischen mit Filmhelden, mit Figuren aus Videospielen, mit ihren eigenen, selbst kreierten sogenannten Avataren, und leben diese im Denken, in ihren Idealen, in ihrem Aussehen, in ihrer ganzen Haltung und Körperhaltung. Auch wenn wir von einer Welle von Wut und Ärger genommen werden, vergessen wir uns, sprichwörtlich selbst. Wir werden die Welle, werden Wut, in allem, was wir sind und ausdrücken. Oft handeln wir vollständig aus der Emotion, der Leidenschaft heraus, die uns gerade ergreift. Und nicht nur unser emotionales Wesen und unser physischer Ausdruck, sondern auch unsere Gedanken und Worte sind ganz und gar von dieser Regung oder Bewegung durchflutet, bestimmt. Alles andere, all das, was wir sonst noch sind, was wir normalerweise sind, ist vollkommen in dieser Flut ertrunken. Diese Art Identifikation ist die tiefste, vollständigste Form von Selbstvergessenheit, die sich im Menschen verkörpern kann. Denn im Allgemeinen tauchen wir sehr schnell wieder auf, finden zu unserer tatsächlichen Selbstwahrnehmung, zu unserem differenzierteren Ich-Sein zurück. Die Welle ebbt ab. Die Sicht wird wieder klar. Wir sind wieder das, was wir sind. Sind wieder normal. Im weiteren, universalen Bewusstsein ist dies anders. Hier wirkt eine Macht, die die Bewegung der exklusiven Konzentration bis zum äußersten Extrem führt. In das Unbewusstsein der Materie, der materiellen Natur. Doch auch diese Natur, dieses vermeintlich vollkommene Unbewusstsein, ist kein wirkliches Unbewusstsein. Es ist ebenfalls eine Konzentration von Bewusstsein. Denn wie im Menschen, so gibt es auch im Atom, im Stein, im Mineral, in der Pflanze, in jeder materiellen Form eine Art Seele, einen geheimen Willen, eine verborgene, aktiv wirkende Intelligenz, eine Flamme, ein Feuer, eine bewusste Kraft, Tapas, ohne die nichts in der Natur, im Universum geschehen könnte. Was tatsächlich unbewusst ist, ist das, was in der indischen Tradition Prakriti genannt wird. Die Natur, der Stoff selbst. Also die Energie, die quasi in Bewegung ist und die in dieser Bewegung vollkommen absorbiert, selbst vergessen ist. Die mit dem jeweiligen Daseinszustand vollständig identifiziert ist. Man könnte sagen, dass sich diese Energie in einer Art Trance befindet. In einer Trance, aus der sie nicht aufwachen, in das Wachbewusstsein, in ihr wirkliches Selbst zurückkehren kann. Sie verliert sich, wenn man es so ausdrücken will, in der Ekstase des Wirkens, des konkreten Daseins oder des dynamischen Handelns, der dynamischen Bewegung. Diese Natur, Prakriti, ist sich des bewussten Seins oder Wesens, des Purusha, nicht bewusst. Sie hält ihn quasi in sich selbst und vor sich selbst verborgen, so lange, bis sie wieder nach und nach aus diesem Schlaf erwacht, ihn spürt, erkennt, schließlich weiß und sich mit ihm vereint, im lebendigen Symbol einer mystischen Hochzeit. Der Purusha wiederum stimmt all dem, diesem ganzen Prozess, zu. Er nimmt die Form, das Haus an, die die Natur für ihn erbaut. Er wird zum Unbewusstsein, zum Atom, zum Stein, zum Mineral, zur Pflanze, zum Tier, zum Menschen. Wird zum physischen, vitalen, mentalen Wesen. Und all dies doch nur scheinbar. Denn er bleibt immer er selbst. Und sein Licht stützt und speist alles Wirken der unbewussten und langsam bewusst werdenden Natur. Die Schönheit, Tiefe und Wunderbarkeit dieses Spiels, des Spiels zwischen Purusha und Prakriti, zwischen Geist und Natur, zwischen ihm und ihr, können wir in all seinen Facetten in Sri Aurobindos Savitri erfahren. Ganz besonders und konkret in Buch 1, Kanto 4, The Secret Knowledge, das geheime Wissen. Zum Abschluss daher einige Zeilen daraus. He is the substance, he the self of things. She has forged of him her works of skill and might. There are two who are one and play in many worlds. Author and actor, with himself as seen, he moves there as the soul, as nature she. As one too great for him, he worships her. A rapt solicitor for her love and grace, his bliss in her to him is his whole world. He leans on her for all he does and is. His consciousness is a babe upon her knees, his being a field of her vast experiment. This grand surrender is his free will's gift. His pure, transcendent force submits to hers. For him she was made, lives only for his use. But conquering her, then is he most her slave. This whole wide world is only he and she. Ist die Substanz, das Selbst der Dinge. Sie hat aus ihm ihre Werke der Kunst und Macht geschmiedet. Es sind zwei, die eins sind und in vielen Welten spielen. Autor und Schauspieler mit sich selbst als Bühne, bewegt sich dort als Seele, sie als Natur. Als eine zu groß für ihn betet sie an. Ein verzückter Werber um ihre Liebe und Gunst ist seine Seligkeit in ihr, für ihn seine ganze Welt. Er stützt sich auf sie bei allem, was er tut und ist. Sein Bewusstsein ist ein kleines Kind auf ihren Knien, sein Wesen ein Feld für ihr weites Experiment. Diese große Überantwortung ist das Geschenk seines freien Willens. Seine reine, transzendente Kraft unterwirft sich der ihren. Für ihn war sie gemacht, lebte nur für seinen Gebrauch. Doch wenn sie erobert, ist am meisten ihr Sklave. Diese ganze weite Welt ist nur und sie. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast Exklusive Konzentration und Bewusstseinskraft und die Unwissenheit Teil 2. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.